Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938-6284.
Radio Free FM, die 102,6 mit der Plattform. Und am 1. bis zum 10. Juli, da findet das 12. Internationale Donaufest bei uns an der wunderschönen Donau in Ulm statt. Darüber geht es heute mit Petra Schmitz und Martin Denoir. Mein Name ist Maximilian Strauß und ich darf euch zwei ganz herzlich bei mir im Studio bei Radio Free FM begrüßen.
Ja, hallo.
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 Beim Donaufest gibt's insgesamt 3 Themenzelte. Zum einen das Themenzelt europäische Geschichte, zum anderen das Themenzelt Natur und Zivilgesellschaft und jetzt kommen wir zu euch beiden, das Themenzelt Tourismus und Nachhaltigkeit.
Genau, ja. Also wir haben dieses Jahr das Glück und den großen Vorteil, dass wir dieses Themenzelt als Netzwerk von mehreren Organisationen über insgesamt 4 Tage hinweg bespielen dürfen, ein Teil von diesem Themenzelt. Man muss dazu sagen, das Donaufest geht ja 10 Tage. Wir haben 4 von diesen Tagen, wo wir eine Ecke in diesem Zelt bespielen dürfen. Das ist natürlich auch nur ein überschaubarer Bereich, aber wir schauen, dass wir das Beste draus machen. Wir sind insgesamt 5 Organisationen. Das ist zum einen das Agenda-Büro der Stadt Ulm. Dann haben wir dabei den BUND. Wir haben den Ulmer Initiativkreis für nachhaltige Wirtschaftsentwicklung dabei. Das Deutsche Rote Kreuz und die Regionale Energieagentur. Und es ist also so, dass praktisch an diesen 4 Tagen, wir wechseln da durch. Wir starten mit dem Deutschen Roten Kreuz und dem Tafelladen. Die betreiben ja den Ulmer Tafelladen. Die bespielen den Montag und nutzen da die Möglichkeit, ihre Themen zu präsentieren. Dann das Agenda-Büro wird am Dienstag drin sein. Und am Mittwoch haben wir dann den UNW und die Regionale Energieagentur und am Donnerstag wird der BUND seine Themen da in dem Zelt präsentieren. Und ja, genau, wir haben alle so unsere Schwerpunktthemen, die alle so ein bisschen auch in das Gesamtthema Nachhaltigkeit und Tourismus passen. Das ist der Titel von diesem speziellen Themenzelt. Wir teilen uns das Zelt mit 2 Donaustädten. Wir werden versuchen, da möglichst eben inhaltlich auch die Brücke zu schlagen. Und was da dann genau stattfinden soll, das können wir jetzt gleich noch erläutern. Also die Themenschwerpunkte sind, wie gesagt, vom Deutschen Roten Kreuz, der Tafelladen und das Thema Lebensmittelverschwendung. Am Dienstag beim Agenda-Büro geht es um das Thema Mehrweg in der Gastronomie und Abfallvermeidung in der Gastronomie. Am Mittwoch geht es um das Thema Photovoltaik zusammen mit der Energieagentur und dem UNW. Und am Donnerstag ist dann der BUND mit Artenschutz- und Naturschutzthemen dran. Und wir hoffen natürlich auf viele Besucherinnen und Besucher. Das wissen wir jetzt schon, dass es nicht einfach werden wird, weil das Donaufest heißt ja nicht umsonst Fest. Die Leute wollen ja da eigentlich hin, um gute Laune zu haben, um das Fest zu genießen, die Angebote zu genießen. Es gibt ja da viele kulinarische Angebote, es gibt kulturelle Angebote. Aber in diesen Themenzelten sollen eben auch so Themen inhaltlich mit eingebunden werden in das Donaufest, um halt gerade an so einem zu so einer Gelegenheit auch die Aufgeschlossenheit von den Menschen zu nutzen. Da geht es dann um Internationalität, du hast ja vorhin auch schon gesagt, europäische Geschichte im Zusammenhang mit den Donauländern und so weiter. Das sind ja jetzt alles auch Themen, die so eine gewisse inhaltliche Tiefe und Schwere auch haben. Also es wird bestimmt auch eine Herausforderung werden, die Menschen trotzdem in diese Zelte reinzukriegen und mit unseren für unsere Angebote zu interessieren. Aber wir haben uns auch ein bisschen was überlegt, wie wir das hinkriegen können.
Wir werden auch versuchen, dass es Mitmachgeschichten gibt und unser Schwerpunkt liegt mehr auf den Tag. Und abends wird dann sicher mehr gefeiert und sind dann auch die Marktstände im Mittelpunkt. Aber für die Themenzelte hat man tagsüber etwas mehr Zeit. Und wir werden ganz sicher da sein zwischen 11 und 17 Uhr. Das ist so der Zeitrahmen. Wer früher kommt und später kommt, da wird das die Organisation des Donaufestes entscheiden, ob die Zelte noch zugänglich sind oder nicht und ob wir vorhanden sind. Aber gewisse Infos versuchen wir auch vorne vor dem Zelt vielleicht zu platzieren, sodass wer abends vorbeiläuft, vielleicht dann Lust kriegt, am anderen Tag, wenn er Zeit hat, tagsüber nochmal bei uns vorbeizukommen.
Genau, und das Ganze findet ja statt entlang der Donau, auf beiden Seiten der Donau, auf den Donauwiesen in Ulm und Neu-Ulm. Und da sind wir dann ungefähr auf Höhe zwischen dem Metzgerturm und den Blaubrücken, da auf dieser großen Donauwiese eigentlich. Da sind die Themenzelte untergebracht, weil sie eben auch relativ groß sind.
Also da kann man euch finden. Habt ihr irgendwie ein spezielles Merkmal, dass man euer Zelt sofort auf den ersten Blick erkennt?
Das ist eine gute Frage. Also wir werden auf jeden Fall auch den Außenbereich vom Zelt nutzen und sicherlich Roll-Ups oder Beach-Flags von unseren Organisationen da stehen haben, damit man gleich darauf aufmerksam wird, wer sich da präsentiert in dem Zelt.
Wir denken, dass die Organisatoren vom Donaufest diese Zelte sowieso schon benennen und vielleicht ein Banner am Eingang haben, und wenn nicht, dann sind wir da kreativ.
Genau.
Auf jeden Fall kann man sich bei euch informativ informieren, kann viel dazu lernen und dann am Abend noch die schönen Vorzüge des Donaufestes genießen. Petra, du hast schon gesagt, es wird wahrscheinlich eine Herausforderung, die Menschen oder die Interessenten bei euch in die Zelte auch wirklich reinzukriegen, gerade wenn wahrscheinlich das Wetter schön warm ist und man eher was anderes im Kopf hat. Was sind denn vielleicht aus deiner Sicht so Beweggründe, womit man die Leute ein bisschen in euer Zelt locken kann?
Ja gut, also die Themen, die sind ja im Grunde Themen, die uns alle im Alltag betreffen. Das ist mal das eine. Also zum einen ist es natürlich schon einfach ein Informationsangebot, das mit Organisationen, die ja mehr oder weniger bekannt sind auch in Ulm und wo man einfach das nutzen kann, dass man direkt Ansprechpersonen vor Ort mal trifft und sich beraten lassen kann oder informieren lassen kann. Und dann wollen wir halt so ein bisschen, wie der Martin schon gesagt hat, so ein bisschen Mitmachangebote noch bieten. Wir haben zum Beispiel ein Glücksrad mit dabei, wo wir einfach so auf unterhaltsame Weise, verbunden mit einem Quiz, die Leute so ein bisschen ja abholen und reinholen wollen und animieren wollen, sich mit unseren Themen zu beschäftigen. Es sind ja sehr breit aufgestellte Themen. Das, was uns da eigentlich bewegt, ist so der Rahmen der 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung, die SDGs, wie sie auch abgekürzt werden, die Agenda 2030. Das sind Ziele, die schon vor vielen Jahren von allen UN-Staaten mal praktisch unterzeichnet worden sind, so als kurzer Hintergrundinfo vielleicht. Und die bieten ein ganz breites Spektrum. Das fängt an beim Thema kein Hunger, also Hunger in der Welt möglichst ausmerzen, geht über das Thema Klimaschutz und saubere Energie bis hin zum Thema das Leben an Land und unter Wasser möglichst schützen. Also, und da finden wir uns alle wieder in diesen Themen, alle 5 Organisationen, so breit wir auch da gefächert sind. Und das wollen wir da einfach auch zeigen, die Vielfalt des Themas Nachhaltigkeit an sich und was jeder Einzelne und jede Einzelne auch in seinem Alltag tun kann und verbessern kann.
Und wir stellen auch fest, dass diese Themen gerade jetzt die letzten Monate auch für Verunsicherung sorgen, weil man sich fragt, was ist jetzt wichtiger, ein paar Hektar mehr Getreide oder ein paar Hektar mehr Artenvielfalt. Vielleicht kommt man auch in dem Zelt einfach ins Gespräch über solche Themen. Vor allem, wenn der BUND da ist, wenn die regionale Energieagentur da ist, geht es vielleicht mehr um unsere Energiewende. Da gibt es ja auch große Themen, wie lässt man die Atomkraft weiterlaufen oder baut man Windräder. Also wir sind da auch die entsprechenden Ansprechpartner. Und es kann auch gern jemand mal vorbeikommen und uns Fragen stellen, die jetzt nicht zu 100% zu unseren Aktionen passen.
Also Martin, wenn ich dich richtig verstanden habe, dann wird es auch sehr aktuell um die Themen gehen, die uns momentan beschäftigen.
Gut, es sind natürlich immer die Organisationen vor Ort, die den Tag vor allem bespielen. Vielleicht sind auch von den anderen Organisationen welche da, die einfach dann dastehen und Jeder Besucher findet da sicher einen Ansprechpartner. Und wenn es Leute sind, die die Zeit haben, auch unter der Woche tagsüber mal vorbeizuschauen, dann können die ja fragen, wann ist denn jemand da, der zum Beispiel sich auskennt zum Thema Energie.
Auf jeden Fall eine tolle Möglichkeit, Fragen zu stellen, die Menschen beschäftigen. Jeder, der so Fragen hat, ist herzlich eingeladen, bei euch oder euren Kollegen vorbeizuschauen und Themen rund um die Nachhaltigkeit zu stellen. Es gibt einige Nachhaltigkeitsziele. Petra, du hast schon gesagt, international sind sehr viele Ziele festgelegt worden. Beschäftigt sich das Themenzelt wirklich mit allen diesen Zielen? Oder gibt es da doch eher Schwerpunkte? Du verziehst schon das Gesicht. Du kannst ja wahrscheinlich nicht für alle sprechen, aber...
Genau, nee, also alle Ziele haben wir sicher da nicht abgebildet in unseren, trotz unserer Vielfalt, aber zumindest mal die, die, ich sage jetzt mal, schwerpunktmäßig auch so in den Bereich ökologische Nachhaltigkeit reingehen, da sind wir stark als Organisationen bei den Themen und das ist das, was sich da auch, finden lässt.
Eine Sache, die kennen bestimmt viele euch morgens, der Kaffee to go, schön im Becher, aber das ist für unsere Natur alles andere als erfreulich und da gibt's natürlich tolle Lösungen und ich möchte gar nicht so viel vorne wegnehmen. Petra steht schon in den Startlöchern und wird jetzt was über Mehrweggeschirr erzählen.
Genau, ja. Also das wird unser Schwerpunktthema sein an dem Dienstag, den 5. Juli, in dem Themenzelt Nachhaltigkeit und Tourismus. Es passt ja auch gut zu dem Thema Tourismus, weil da wird ja bekanntlich auch viel gespeist und getrunken, wenn es um touristische Aktivitäten geht. Und es ist ja so, dass, haben wir alle bemerkt, jetzt auch durch Corona bedingt ein Stück weit, dass der Konsum von Getränken und von Speisen zum Mitnehmen ständig anwächst. Also es ist jetzt gerade durch Corona auch noch mehr geworden. Man sieht überfüllte Mülleimer überall. Man sieht die Sachen im Gebüsch irgendwo liegen oder auf der Donauwiese verteilt. Und das sind sehr unschöne Anblicke, die natürlich irgendwo die Frage aufwerfen, wie kann man das besser machen, wenn man zum Beispiel auch weiß, dass die Deutschen jedes Jahr 18 Millionen Tonnen Verpackungsmüll verbrauchen, die irgendwo dann natürlich hin müssen, ja, die zum Teil zwar recycelt und wiederverwendet werden, auf irgendeine Art und Weise, aber zum Teil eben auch einfach im Restmüll landen, schon allein dadurch, dass sie halt irgendwo unterwegs weggeworfen werden und nicht getrennt entsorgt werden und dann bestenfalls in der Müllverbrennungsanlage landen, im schlechtesten Fall in der Natur, womöglich im Fluss und dann mit dem Fluss mitgenommen werden, irgendwo anders hin nach Europa. Also das sind so Themen, die natürlich auch den Gesetzgeber bewegen, ja, und weswegen es auch zu verschiedenen Verschärfungen im Kreislaufwirtschafts- und Abfallrecht jetzt gekommen ist in der letzten Zeit. Und das bewirkt unter anderem, dass ab 1. Januar 2023, also ab nächstes Jahr, alle Gastronomiebetriebe, wenn sie Essen zum Mitnehmen anbieten, ein Mehrweggefäß anbieten müssen, mit dem man das erwerben kann. Also was aber nicht heißt, dass damit Einweg automatisch verschwunden ist. Sie müssen dieses Angebot machen. Das heißt, als Kundin oder Kunde habe ich, wenn ich bei meinem Lieblings-Pommes-Stand stehe, sage ich jetzt mal, habe ich die Auswahl und kann mich entscheiden, nehme ich eine Einweg-Pappschachtel oder nehme ich ein Mehrweggefäß mit. Dieses Angebot müssen Sie machen. Das hat jetzt dazu geführt, dass wir letzten Herbst schon in Ulm eine Initiative gegründet haben zu dem Thema mit verschiedenen Interessensgruppen aus Ulm. Da sind die Entsorgungsbetriebe mit dabei, da sind die Umweltorganisationen mit dabei, da sind die Ulmer City Marketing der Marketingverein mit dabei als Vertreterin von Handel und Gewerbe und Gastronomie. Auch der Hotel- und Gaststättenverband ist mit dabei. Also uns war einfach wichtig, dass wir sowohl die die Kundinnen und Kunden, als auch aber diejenigen, die das, die Sachen praktisch verwenden müssen in ihrem alltäglichen Geschäft als Gastronomiebetriebe und eben auch die Fachleute von der Entsorgung und vom, aus dem Umweltbereich, dass wir die alle mal an einen Tisch holen und dieses Thema versuchen, ein bisschen für Ulm aufzuarbeiten und zu überlegen, wie kann man da gemeinsam vorankommen. So, und da haben wir ein paar Ergebnisse auch erarbeitet und die wollen wir gerne dann da in dem Themenzelt vorstellen, weil auch da wird um uns rum viel gegessen und getrunken werden und die Leute sind vielleicht ansprechbar für das Thema.
Es sind ja vor ein paar Jahren zum Beispiel gerade im Einweggeschirr die Plastikstrohhalme schon abgeschafft worden und durch andere Materialien ersetzt worden, die aber auch Einweg sind. Ist nicht damit schon, sage ich mal, das Problem zum Teil entkräftet worden? Braucht es wirklich trotzdem noch Mehrweg?
Ja, also das wird immer so vermittelt, ne? Wenn man dann die Plastiktüten durch Papiertüten ersetzt oder den Plastiklöffel durch einen Bambuslöffel oder wie auch immer, dass dann damit das Problem gelöst ist, weil sich da um einen nachwachsenden Rohstoff handelt. Das Problem ist sehr komplex und vielschichtig. Und wenn man sich genau die Ökobilanzen anschaut, also was wird an Energie verbraucht zur Herstellung von Plastik- oder Papierprodukten, was wird an Rohstoffen außerhalb von denen, die nachwachsen, verbraucht oder wie werden die Sachen dann recycelt oder entsorgt oder wie auch immer, dann stellt man sehr schnell fest, dass Einweg eigentlich einfach insgesamt nicht gut zu gebrauchen ist. Also unter ökologischen Gesichtspunkten am besten vermeiden, egal ob Pappe, Papier, Bambus, irgendwelche Mischprodukte, abbaubare Kunststoffe sind ganz besonders problematisch, weil die sind zwar in der Theorie abbaubar, die brauchen aber so lange, bis die abgebaut werden, dass die eigentlich jeden Entsorgungsweg, der eigentlich für biologische Produkte gedacht ist, völlig blockieren. Ja, also das beste Beispiel sind diese Tüten für den Biomüll, die man im Supermarkt kaufen kann und wo dann schön draufsteht, sind aus nachwachsenden Rohstoffen und biologisch abbaubar. Und da gab es ja jetzt erst, weiß gar nicht, vor 1-2 Jahren in Ulm eine größere Kampagne auch, dass man auf keinen Fall seinen Biomüll in diesen Tüten in die braune Tonne schmeißen soll, weil die einfach diesen kompletten Kompostierungsprozess praktisch ruinieren oder sabotieren, weil sie sich überall drin verfangen und einfach nicht schnell genug zerfallen. Genau, jetzt sind wir ein bisschen abgekommen vom eigentlichen Thema. Also es geht um Mehrweg. Mehrweg ist auf jeden Fall dem Einweg vorzuziehen und so natürlich auch, wenn es um Getränke und um Essen geht, zum Mitnehmen.
Wenn Mehrweg dem Einweg immer vorzuziehen ist, du hast vorher gesagt, sie müssen, die Restaurant- bzw. Kioskbetreiber müssen Mehrweg anbieten. Sie dürfen aber trotzdem noch Einweggeschirr und Becher, was dazugehört, auch anbieten. Wäre es nicht dann eine Lösung gewesen, gleich zu sagen, jetzt gehen wir nur noch auf Mehrweg?
Das wäre natürlich meine Lieblingslösung gewesen. Aber das ist natürlich in der Praxis schwierig umzusetzen, gell? Weil es ist natürlich schon so, dass man, wenn man Mehrweggeschirr einsetzt in der Gastronomie, dann hat man halt ganz andere Abläufe. Dann muss man das auch wieder zurücknehmen bei sich im Unternehmen. Man muss es dort spülen können. Man muss eine Möglichkeit haben, das irgendwo zu lagern. Also man muss vieles umorganisieren. Das hat uns aber eigentlich der Hotel- und Gaststättenverband und auch die Praktiker hier vor Ort, die schon solche Systeme im Einsatz haben, haben uns eigentlich gesagt, dass das schon zu bewältigen ist, wenn man, sagen wir mal, eine normal große Küche hat. Schwierig ist es bei kleineren Läden, also so diese klassischen Imbissläden, die haben aber auch wieder eine bisschen andere Regelung. Die müssen also nicht kein Mehrweggeschirr selber zur Verfügung stellen, weil das müssten sie eben, wie gesagt, auch zurücknehmen und spülen. Aber die müssen, wenn du mit deiner Tupperdose kommst oder was auch immer für eine Dose wiederverwertbar, müssen dir diese Dose befüllen. Und das ist praktisch so die Lösung, die man gefunden hat, jetzt mal für kleinere Betriebe. Das geht dann bis, glaube ich, einer Größe von 80 Quadratmeter oder so. Da gibt's oder und gibt auch eine maximale Zahl von Mitarbeitern, das ist dann so gestaffelt halt, damit die einfach auch eine Möglichkeit haben, weil oft haben die gar keine Spülmöglichkeit und dann könnten die gar nicht mehr weiterarbeiten.
Und da haben wir halt jetzt ein Gott sei Dank die digitale Welt, die uns etwas hilft. Und es gibt in Ulm 3 Systeme, die im Umlauf sind. Und 1 der Systeme wollen wir an dem Tag im Zelt dann auch vorstellen. Das schon von relativ vielen Gastronomen in Ulm verwendet wird und wo wir glauben, dass es ein machbarer Weg ist.
Genau, ja. Also das ist, wir haben mehrere Systeme miteinander verglichen. Es gibt da welche, die beruhen auf einer normalen Pfandlösung, so wie man das von der Bierflasche oder Sprudelflasche kennt oder auch von diesem Recap-Kaffeebecher, den es ja auch in Ulm schon eine Weile gibt. Und es gibt aber auch Systeme, die funktionieren so, dass man praktisch als Kunde gar kein Pfand hinterlegen muss, sondern man scannt so einen QR-Code ein, der auf dem Gefäß drauf ist. Und wenn man es wieder abgibt, dann scannt man das als Rückgabe auch wieder ein. Und dann gilt das Gefäß als zurückgegeben. Und wenn ich das nicht innerhalb einer festgelegten Frist mache, bei dem von uns bevorzugten System ist es, glaube ich, eine Woche, dann wird mein Konto mit 10 Euro belastet. Also das Pfand wird dann praktisch erst fällig, wenn ich das wirklich nicht zurückgebe, dieses Gefäß. Und das erleichtert natürlich auch wieder die Einführung, weil ich eben diese 10 Euro, die das normalerweise bei einem Pfandsystem ausmachen würde, nicht dalassen muss, sondern das wird eben erst dann abgebucht, wenn ich nicht rechtzeitig zurückgebe.
Und ich kann es bei jedem Gastronomen, bei jedem Händler abgeben, der halt das Logo an der Tür hat, wo man sieht, der nimmt an diesem System teil. Und es sind auch zum Teil höherwertige Gefäße aus Glas, weil nicht jeder will vielleicht aus einem Plastikgefäß essen.
Genau, also wir werden mehrere verschiedene Gefäße auch da haben dann an dem 5. Juli, dass man sie auch mal angucken kann und auch mal in der Hand haben kann. Und das ist jetzt praktisch so die Aufgabe auch, die unsere Initiative so für sich angenommen hat, dass wir zum einen mehr Gastronomiebetriebe gewinnen wollen, die jetzt schon so ein System einführen und zwar möglichst nicht allzu viele verschiedene in Ulm, damit eben die Dichte hoch genug ist, dass es auch komfortabel ist für Nutzerinnen und Nutzer. Und dass wir natürlich auch die Kundschaft informieren wollen und animieren wollen. Wenn ihr was zu essen mitnehmt, dann fragt doch nach einem Mehrwegsystem, damit es einfach so ein bisschen eine Dynamik bekommt, das ganze Thema.
Also Mehrweg ist auf jeden Fall eine tolle Sache, um sein Essen, sein Getränk mitnehmen zu können. Es wird aber erst rentabel, wenn die Gefäße auch wieder zurückkommen. Wenn deswegen auch die Frist von 10 Tagen, hast du gesagt. Also es ist nicht Sinn der Sache, dass jeder Kunde sich einmal seinen Mehrwegbecher ausgeben lässt und den zu seinem eigenen macht.
Genau, solche Systeme gibt's auch. Das sind dann so diese klassischen Pfandsysteme. Da gibt's auch in Ulm einige Gastronomen, die da drauf setzen. Im Grunde sind's beides tolle und praktische Systeme. Jedes hat so seine Vor- und Nachteile. Und der Gastronom sollte sich halt auf irgendeins festlegen, damit er nicht 3 verschiedene Schüsselarten bei sich rumstehen hat. Aber im Grunde sind sie auf jeden Fall alle besser als jede Einweglösung.
Mehrweg ist also auf jeden Fall schon mal besser als Einweg, aber der ein oder andere sagt, ich meine, Martin, du hast eben schon gesagt, es gibt verschiedene Produkte, also es muss nicht der Plastikbecher sein, es gibt auch Gefäße aus Glas oder anderen Materialien, aber vielleicht sage ich, naja, wenn ich sowieso meinen Becher, meinen Mehrwegbecher oder aus Glas oder aus welchem Material er auch immer besteht, mit zum Kiosk, mit zum Imbiss nehmen muss, um mir zum Beispiel meinen Kaffee zu holen, dann kann ich doch auch gleich mit meiner eigenen Tasse kommen. Wäre das auch möglich oder spricht da irgendwas dagegen?
Also grundsätzlich ist es möglich. Es müssten auch die Hygienebestimmungen hergeben, weil darauf setzt ja auch gerade diese Lösung für kleinere Unternehmen, die ich vorhin so ein bisschen erklärt habe. Es wird halt oft von den Gastronomen nicht gern gemacht, ne? Weil die sagen, ich weiß nicht, was da vorher drin war in der Tasse, ob derjenige sauber gespült hat und so weiter. Ich glaube, das muss sich auch ein bisschen einspielen. Also, weil je mehr Leute das machen und je mehr sich rausstellt, dass da nicht gleich irgendeine schlimme, was auch immer, Bakteriengeschichte dann sich in der Küche befindet von dem Gastronomen. Also ich glaube, das spielt sich ein und dann sind sicherlich auch solche Sachen denkbar und natürlich auch unter Umständen einfacher zu machen, gell? Weil ich nehme die Schüssel dann einfach mit wieder nach Hause, esse dort meine Sachen und dann habe ich sie da, wo ich sie sonst auch immer habe, in meinem eigenen Schrank.
Die Gastronomen der Innenstadt haben uns zurückgemeldet, dass viel auch von Schülern verwendet wird. Hier gibt es sehr viele Schulen, auch hier im Umfeld von Büchsenstadel. Und dass das für die das Einfachste wäre, wenn die einfach ihr Gefäß, wenn sie gegessen haben, mit nach Hause nehmen, anderen Tag wieder mitbringen und dann wird getauscht, vor allem wenn es nicht gespült ist. Also sie denken, dass es auch für Schüler eine gute Lösung sein wird.
Genau, und es ist natürlich ein großer Kundenkreis, Schülerinnen und Schüler.
Das heißt, wenn ich meinen Mehrwegbecher vor Ort mitnehme gegen Pfand oder entsprechend gegen diesen QR-Code, dann darf ich ihn ungespült auch beim nächsten Mal wieder mitbringen und ich bekomme mein Essen oder beziehungsweise mein Getränk nicht da rein.
Ja, genau. Dann kriegst du einen frischen.
Nur, dass wir das nochmal klar machen. Nicht, dass das jemand falsch versteht.
Genau.
Mehrweg auf jeden Fall eine tolle Sache, um vom Einweggeschirr wegzukommen. In Deutschland gibt es 585 verschiedene Arten von Wildbienen. So sieht es momentan aus. Und dass das auch dabei bleibt, deswegen ist der Artenschutz aber nicht nur bei den Wildbienen alleine, sondern auch insgesamt sehr wichtig. Darüber wird auch unter anderem auf dem 12. Internationalen Donaufest in Ulm im Themenzelt Tourismus und Nachhaltigkeit berichtet bzw. darüber gesprochen. Martin Denoir ist jetzt zu Gast bei uns bei Radio Free FM vom BUND und wird uns jetzt was über Artenschutz und Artenvielfalt erzählen.
Ja, wir meinen, dass auf dieses Thema in ein Donaufest rein gehört, denn die Donau ist sehr lang, hat mehrere tausend Kilometer, hat ganz viele Bereiche, in denen die Natur sich noch ganz gut fühlt, aber es gibt auch Bereiche, wo die Natur schon stark zurückgedrängt wird. Und wir wollen das Bewusstsein, das zurzeit in der Bevölkerung, glauben wir, eher zunimmt, für die Natur ein bisschen durch Informationen befördern und durch Aktionen, die wir machen. Und bei den meisten Aktionen des Bund für Umwelt und Naturschutz geht's auch um die Artenvielfalt. Wir sehen immer mehr Lebensräume, bei denen die Artenvielfalt stark abnimmt. Da geht's oft auch um Gebiete weit weg von der Donau, also landwirtschaftliche Bereiche zum Beispiel. Hier an der Donau sind's die aquatischen Systeme, also wenn Wasser eine Rolle spielt. Wir haben uns jetzt trotzdem entschieden, beim Donaufest den Schwerpunkt auf die gerade vorhin schon erwähnten Wildbienen zu legen, weil das ein Punkt ist, wo auch die Bevölkerung, egal ob sie jetzt ein Grundstück besitzt oder nicht, sehr aktiv mithelfen kann. Inzwischen sind ja bekannt diese Insektenhotels, die man fast überall zu kaufen bekommt auch. Sogar die Discounter haben den Markt jetzt schon für sich entdeckt für 7,99 Euro. Man muss dafür gar kein Geld ausgeben. Viel wichtiger ist das Bewusstsein, dass man hat, da einer Gruppe von Lebewesen einen Raum zu geben, in dem sie sich vermehren können. Ernähren wird man sie nicht können, weil die brauchen eine intakte Umwelt. Das heißt, immer wenn man zum Beispiel sich um die Wildbienen kümmert, dann sollte man sich auch ein bisschen um das Drumherum kümmern, das einem nicht mal gehört, das kleine Wildbienenhotel, so heißen diese Dinge, die gehört ja der Person, die es aufstellt. Aber wenn man dann noch ein bisschen ein Auge hat für die Umwelt drumherum, dann nützt es den Wildbienen, denn die sammeln aus einem Umkreis von mehreren hundert Meter zum Beispiel Blütenstaub oder kleine Insektenlarven, vielleicht sogar von Schädlingen, um ihre Larven damit zu füttern. Und diese Zusammenhänge, die ja in der Natur nicht immer ganz einfach sind, die versuchen wir ein bisschen ja, klar zu machen und damit einfach auch einen Beitrag zu leisten, dass wieder etwas mehr Bewusstsein zustande kommt für unsere Umwelt und da speziell halt auch für die belebte Umwelt und noch spezieller halt jetzt hier für die Wildbienen, die als Insekten natürlich auch als Futter für Vögel dienen, aber was wären die Vögel ohne die Insekten? Also so ist es eine Sache, die ineinander greift und wo wir meinen, dass da, wenn sich jemand damit auseinandersetzt, auch einfach ein anderer Blick in die Umwelt entsteht.
Was sind denn momentan so die größten Gefahren bzw. die Probleme, die den Artenschutz, die Artenvielfalt der Bienen gefährden?
Also bei den Bienen denkt natürlich die meisten Leute zunächst mal an die Honigbiene. Ich selber bin Imker und kenne meine Bienen gut und weiß, dass die Monitoring machen, so sagt man das heute auf Englisch, für ein Gebiet, also meine Bienen für ein Gebiet 3 Kilometer um meinen Bienenstock rum. Und wenn ich sehe, dass die gesund wieder nach Hause kommen, dann haben sie unterwegs auch kein Giftcocktail gefunden, weil sonst würden sie gar nicht heimkommen. Dann würde ich merken, dass es weniger werden. Und so stehen zum Beispiel die Honigbienen einfach als Beispiel für alle anderen Insekten, denn bei den Wildbienen merkt man es nicht. Da ist niemand da, der die sieht, wenn sie wieder zurückkommen. Insekten sind grundsätzlich da ein sehr gutes Beispiel, weil sie an der Basis der Nahrungsketten stehen, was Tiere angeht. Die Vögel habe ich gerade schon angesprochen. Und wo sind die Orte, wo es nicht gut läuft? Das sind natürlich alle die Orte, wo Stoffe eingesetzt werden, die in der Natur nicht vorkommen. Man könnte jetzt da in erster Linie an die Landwirtschaft denken. Natürlich denken wir da auch dran. Wir wissen, dass es Landwirte gibt, die da sehr achtsam damit umgehen. Es gibt auch Landwirte, die weniger achtsam damit umgehen. Wir wissen auch, dass es Insekten zum Teil in den Städten und in den Dörfern besser geht als auf dem Land, wo durch Monokulturen Landwirtschaft betrieben wird. Aber wir haben tatsächlich, die Honigbienen sind das einzige Insektensystem, das wir als Nutztiere nutzen, das wir so gut beobachten können, dass wir auch Rückschlüsse ziehen können auf die anderen Insektenarten, die wir nicht so gut beobachten können. Man hat ja Insekten gefangen. In Wuppertal gab es diese Studie, wo man dann gesagt hat, 70% der Insekten sind verschwunden in den letzten 30 Jahren. Das waren jetzt keine Honigbienen, aber dazu muss man die Tiere mit Netzen fangen und auszählen. Die Honigbiene bringt uns Material mit aus diesen 9 Quadratkilometern, die sie befliegt. Und wir können den Blütenstaub untersuchen, den sie uns zurückbringt. Wir können den Honig untersuchen und sehen dann halt schon, dass es Gebiete gibt, wo solche Dinge, die ja von allen Insekten gegessen werden, halt belastet sind.
Jetzt hast du vorher schon gesagt, man kann sich ein Insektenhotel anschaffen und so den Bienen, aber auch anderen Insekten unter die Arme greifen. Wir sind jetzt hier bei Radio 4FM relativ mittig in der Stadt. Wir haben keinen Garten, der an unser Studio angrenzt. Können wir trotzdem auch mit dem Insektenhotel oder mit anderen Maßnahmen den Bienen wirklich helfen, um die Artenvielfalt zu erhalten?
Gut, grundsätzlich gibt es die 500 Arten Wildbienen und mehrere tausend Arten anderer Insekten. Natürlich gibt es auch Insekten, die wir in so einem alten Gebäude mit Holzbalken nicht haben wollen, nämlich die Käfer, die das Holz zerfressen und dann stürzt das Gebäude ein. Ja, also der Mensch hat natürlich schon ein Interesse dran, sich zu schützen, aber wenn er gleichzeitig danach schaut, dass nicht die kleinste Ritze in einem Gebäude, in einem Holz und so zugemacht wird, dann kann man überall was dazu beitragen. Es muss jetzt nicht gleich das Hornissennest sein, das einzieht, ja, weil dann kommt die Feuerwehr vielleicht und holt es raus. Je glatter eine Oberfläche ist oder eine Glasfläche, an der ein Vogel hängen bleibt, solche Fälle hatten wir auch in Ulm schon die letzten Jahre, die versuchen wir zu vermeiden und können dann dadurch schon auch dazu beitragen, dass der Mauersegler, der hier jetzt um die Gebäude streift, die sind sehr viele hier in der Innenstadt, dass der genau weiß, wenn er da streift, dann findet er auch Insekten, die er fressen kann. Oder die Fledermäuse, die jetzt neulich Thema in der Mauer waren, in der Altstadt mit der Beleuchtung. Wir wissen, dass es gerade in den Städten sehr große Kolonien gibt von Fledermäusen. Das sind reine Insektenfresser, also muss es auch Insekten geben. Da fliegt jetzt gerade ein Spatz ins Dach gegenüber. Der hat da sicher auch gerade was gefunden. Also es gibt durchaus da oben im Eck, Herr Redakteur, schauen Sie mal hoch. Der hat da was gefunden. Also Lebensräume gibt's für alle Tiere. Und wir wollen auch den Leuten beibringen, dass nicht jedes Tier auch gleich was Schlimmes ist. Gut, man kann eine Spinnenphobie haben. Spinnen sind übrigens keine Insekten. Aber man kann mit den Tieren auch zusammenleben. Und sie sind für uns eher was Faszinierendes.
Faszinierend auf jeden Fall. Genauso wie der Vogel. Unsere Hörer können das jetzt leider nicht sehen. Wir konnten jetzt auf die Schnelle auch leider kein Foto für Facebook machen. Aber es gibt natürlich nicht nur die Vögel, sondern wir haben hauptsächlich auch über Bienen gesprochen. Die haben gerne auch ein Faible, sich über dem Fenster im Rollladenkasten einzunisten. Was mache ich denn, wenn die sich da niedernisten, mir vorm Fenster rumschwirren und ich ihnen eigentlich helfen wollte, aber die Hilfe, sage ich mal, für mich zur Qual wird oder zumindest nicht mehr angenehm.
Okay, also die Wildbienen machen das nicht. Die Wildbienen, da kommt immer nur die einzelne weibliche Wildbiene, bringt Pollen für die Larve, die sie in diesem Loch, das man ja zur Verfügung stellt, dann auch großzieht, das Junge. Wenn ein Wespen oder Hornissen sich ansiedeln, dann sind meistens die Gegebenheiten nicht richtig bedacht. Man hat zum Beispiel einen Rollladenkasten, der viel zu groß ist für den Rollladen, da bleibt Volumen übrig und so eine Wespenkönigin geht dann rein und misst das Volumen aus, bevor sie entscheidet, dass sie drinnen Nest macht. Also wenn ein Rollladenkasten gut isoliert ist, also auch wenig nach modernen Kriterien gebaut ist, dann gehen da auch keine Wespen rein, gehen auch nicht in Elektrorollladenkästen, weil die meistens so eng sind, aber manchmal werde ich gerufen und ich finde Rollladenkästen, die haben die vierfache Dimension, als der Rollladen braucht, da würde ich als Wespe auch sofort anziehen.
Was machst du dann, beziehungsweise was kann ich tun, wenn das mir passiert, wenn ich einen zu großen Kasten hätte zum Beispiel?
Gut, man kann den isolieren und man kann schauen, dass nur die Rolle für den Rollladen übrig bleibt. Da gibt es inzwischen auch in den Baumärkten Systeme zu kaufen. Nicht wegen den Insekten, sondern weil es besser isoliert ist, weil man dadurch auch Heizenergie spart. Aber ja, man muss halt schauen, dass diese Hohlräume nicht für solche Tiere geeignet sind. Es sind eigentlich nur die Wespen, die da reingehen. Andere Insekten, auch Hornissen in Gebäuden, ist äußerst selten. Die besiedeln mal einen leeren Vogelnistkasten.
Und wenn sie dann tatsächlich drin sind, wie bekomme ich die wieder heraus?
Gut, ich meine, das ist dann die Frage auch vom Artenschutz. Zum Teil sind es geschützte Tiere. Da gibt es Fachleute, die man anrufen kann. Da ist auch der BUND, der Bund für Umwelt und Naturschutz, so ein Ansprechpartner. Das sind die Imkervereine Ansprechpartner. Im Moment sind es bei mir etwa 10 Anrufe pro Woche und jeder Fall ist anders gelagert und entweder können wir telefonisch beraten oder wir schicken jemand vorbei. Man kann natürlich auch den Schädlingsbekämpfer holen, der dann halt unter Umständen mit Gift vorgeht, aber er darf das auch nur in gewissen Situationen, wo also Gefährdung der Öffentlichkeit zum Beispiel vorliegt.
Also auf jeden Fall versuchen wir, die Artenvielfalt nach Möglichkeit zu erhalten, die 585 verschiedenen Bienenarten, die wir momentan in Deutschland haben. Jeder kann dazu was beitragen, sei es mit kleinen Ritzen im Gebäude, wo sie ihre Larven niederlegen können. Und wenn doch draus ein größeres Nest wird, was gerade bei Wildbienen nicht passieren sollte, dann einfach den BUND verständigen. 3 Themenzelte gibt's beim 12. Internationalen Donaufest in Ulm. 1 zur europäischen Geschichte, das 2. zu Natur und Zivilgesellschaft und das 3. zu Tourismus und Nachhaltigkeit. Davon vom letzten auch heute zu Gast Petra Schmitz und Martin Denoir, die uns schon über Mehrweggeschirr und Artenvielfalt ganz speziell bei den Wildbienen berichtet haben. Aber das sind natürlich nicht die einzigsten 2 Themen, die beim 12. Internationalen Donaufest im Themenzelt Tourismus und Nachhaltigkeit diskutiert und besprochen werden, sondern es gibt noch weitere.
Genau, also wir haben ja 4 Tage, die wir da praktisch gestalten können und wechseln uns an den 4 Tagen ab. Und was wir jetzt noch nicht erzählt haben, ist, wer am Montag und am Donnerstag da ist. Also am Montag, den 4. Juli, ist das Deutsche Rote Kreuz und der Tafelladen, die Ulmer Tafel, da zum Thema Lebensmittelverschwendung. Die wollen das eben so ein bisschen in den Fokus stellen und wollen darauf aufmerksam machen, zum einen, wie viele Lebensmittel tatsächlich ja einfach weggeworfen werden. Und was ich besonders krass finde, ist, dass das meiste, was weggeworfen wird, gar nicht mal vom Handel oder von der Gastronomie weggeworfen wird. Die sind inzwischen da ganz gut im Planen, beziehungsweise haben auch schon alle möglichen Maßnahmen umgesetzt, um Lebensmittelverschwendung zu reduzieren, sondern das meiste wird tatsächlich im privaten Haushalt weggeworfen, nämlich 30%. Also das heißt, da sind auch wieder wir Verbraucherinnen und Verbraucher gefragt. Und zu schauen, dass wir gut planen, gut haushalten, keine zu großen Mengen einkaufen. Da gibt's auch jede Menge Tipps eigentlich, die man ganz einfach zu Hause umsetzen kann, die ja auch Geld sparen, weil alles, was ich zu viel kaufe und dann irgendwann schimmelig aus dem Kühlschrank entfernen muss, das habe ich ja irgendwann mal bezahlt. Und das kann ich mir ja sparen, dieses Geld, wenn ich ein bisschen planvoller umgehe. Und ja, das ist ein Thema, das am Montag bespielt wird, was zum Beispiel auch in dem Zusammenhang ganz interessant ist. Das ist Foodsharing, diese Organisation, die sich zum Ziel gemacht hat, praktisch die Lebensmittel, die irgendwo übrig sind und die nicht weiter verwendet werden können, an der Stelle praktisch anderen zugänglich zu machen, die es vielleicht noch gebrauchen können. Dafür gibt es in Ulm insgesamt, glaube ich, 3 oder 4 sogenannte Verteiler, also wo die Vorsilbe eben F-A-I-R geschrieben wird, im Sinne von Fairness, wo man Lebensmittel, die man nicht mehr braucht, in den Kühlschrank dort vor Ort reintun kann. Und dann kann jeder oder jede praktisch dahin gehen und kann sich mitnehmen, was bei anderen übrig gewesen ist. Das finde ich ein ganz tolles Konzept und eine ganz gute Geschichte. Mittlerweile gibt es ja mehrere solche Angebote oder auch Plattformen, Online-Plattformen. Too Good To Go hat vielleicht auch schon mal der ein oder andere gehört. Und oft sind es eben Geschäfte, die dort übrig gebliebene Backwaren zum Beispiel oder auch Gemüse irgendwo zur Verfügung stellen, aber auch eben Privatleute, die vielleicht Sachen übrig haben.
Auch die Tafelläden sind ja betrieben vom Deutschen Roten Kreuz. Also an diesem Tag wird man mit den dort anwesenden Mitarbeitern vom Deutschen Roten Kreuz solche Themen diskutieren können.
Genau, also das ist ja eben, danke, das ist natürlich der Bogen, der noch gefehlt hat. Die Tafelläden leben ja genau davon, dass man dort Lebensmittel kaufen kann, wenn man bedürftig ist, die eben in Supermärkten oder in Bäckereien oder so übrig geblieben sind. Da gibt es ja eine ganze Logistik inzwischen dahinter, dass die Sachen von der Stelle, wo sie übrig sind, zu den Tafelläden hingebracht werden. Das sind alles wunderbare Sachen, die jetzt nicht irgendwie übers Haltbarkeitsdatum hinaus da verkauft werden oder so, sondern die sind alle noch im Rahmen dessen, wo sie sonst auch verkauft werden dürften. Und darauf baut sich dieses System auf, funktioniert alles mit ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern, lebt wirklich davon, dass da ganz viele Leute sich engagieren und bereit sind, mitzumachen. Und das, denke ich, wird auch ein wichtiger Punkt sein an diesem Tag, ja, vielleicht auch neue Engagierte zu gewinnen, neue Helferinnen und Helfer, die bereit sind, damit zu helfen und dieses System zu unterstützen.
Wie könnten denn diese Helferinnen und Helfer das System unterstützen und da tatsächlich mitwirken?
Also idealerweise denke ich mal als Ehrenamtliche in dem Geschäft selber. Die brauchen ja auch Leute, die da wirklich den Verkauf machen oder die auch die Logistik bewältigen und die Sachen hin und her fahren. Ja, und dann natürlich, wenn man selber ein Geschäft hat, vielleicht auch mal Kontakt aufnehmen und schauen, ob man da nicht irgendwo eine Verbindung aufbauen kann, dass man übrig gebliebene Sachen dort unterbringen kann.
Tafelläden und Foodsharing, also ein Thema, das unter anderem auch im Themenzelt Tourismus und Nachhaltigkeit zugange ist. Es gibt aber noch weitere Themen.
Ja, ein ganz wichtiges Thema wird bespielt von der Regionalen Energieagentur. Wir glauben, dass auch da die Nachhaltigkeit eine Rolle spielt, wenn man sich darum kümmert, selber auch etwas mitverantwortlich zu sein für die Energie, die man verwendet. In dem Fall wird es speziell hier um den Strom gehen. Inzwischen gibt es Anlagen für Photovoltaik, die fast jeder irgendwo aufstellen kann, auch Mieter von Wohnungen an Balkongeländern zum Beispiel. Und die Regionale Energieagentur wird so eine Balkon-Photovoltaikanlage dabei haben, wo man sich das mal anschauen kann. Solche Anlagen gibt es im Ulmer Stadtgebiet inzwischen schon mehrere. Am Eselsberg gibt es ein Modellgebäude, wo, glaube ich, fast an jedem Balkon so eine Balkon-PV-Anlage ist. Diese Anlagen speisen direkt in die nächstgelegene Steckdose ihren Strom ein. Sie müssen allerdings angemeldet werden und es darf nicht irgendwie eingesteckt werden. Der Anschluss sollte durch einen Elektriker überprüft werden. Der Bund für Umwelt- und Naturschutz hat so eine Modellanlage bei sich hier gleich ums Eck in der Dreikönigsgasse. Und seit einem halben Jahr läuft die. Und wir wissen zum Beispiel bei uns in der Geschäftsstelle, an der immer irgendwelche Telekommunikationsanlagen laufen, dass der Strombedarf für diese Grundbedarfsversorgung, WLAN-Router, eigentlich tagsüber voll von dieser Anlage gedeckt wird.
Kann sich diese Anlage jeder auf seinen Balkon hängen oder gibt es da irgendwelche Voraussetzungen, die erfüllt werden müssen?
Gut, man muss natürlich schauen, dass es sicher aufgehängt ist und nicht runterfallen kann auf den nächsten Gehweg. Aber die Anlagen, die man mit den Halterungen käuflich erwerben kann, sind normalerweise TÜV geprüft. Die haben ein kleines elektrisches Bauteil, das dann aus der Gleichspannung eine Wechselspannung macht und am Ende einen Stecker. Und dieser Stecker braucht noch die passende Dose und da sollte der Elektriker eine Steckdose umbauen, weil man darf den Stecker, in Deutschland kann man ja Stecker rechtsrum und linksrum reinstecken, in Frankreich nicht, da sind es drei Pole und in England auch nicht und das ist unsere Krux hier, der Stecker muss richtig umdrehen sein. Alles andere ist ungefährlich, kann eigentlich nichts passieren.
Genau, das ist so die statische und elektrische Seite und dann muss man natürlich auch, wenn man zur Miete wohnt, mal mit seinem Vermieter Rücksprache halten, der muss zustimmen, also oft ist es so, dass ausgeschlossen ist, an der Außenseite des Balkons was anzubringen, das muss man halt sicherstellen, dass man da nicht gegen irgendwelche Vorgaben vom Vermieter verstößt oder selbst wenn man in einer Eigentümergemeinschaft, also in einem Wohneigentum wohnt, mit Balkon, auch da gibt es natürlich theoretisch die Möglichkeit, dass die Eigentümergemeinschaft sowas eigentlich ausschließt und da muss man sich auch nochmal rückversichern.
Also es gibt ganz hier in der Nähe, in der Keplerstraße, eine Balkon-PV-Anlage. Ich kenne den Mensch nicht, der die betreibt, aber der hat sie nicht außen hingehängt, sondern auf seinen Balkon gestellt, so wie ein Liegestuhl. Das heißt, von unten sieht man gar nichts. Und ich denke, wenn die einigermaßen südlich, westlich oder östlich orientiert ist, dann kann das durchaus auch einen Nutzen haben. Ich denke, dass in so einem Fall keine Genehmigung eingeholt wurde. Das ist dann das Guerilla-PV.
Ja, genau. Ja, wenn es auf dem Balkon steht, dann darf man ja normalerweise auch lagern, was man möchte, denke ich mal. Das ist ja wirklich nur, wenn es dann praktisch von außen sichtbar ist.
Also die Balkon-PV-Anlage auf jeden Fall eine tolle Möglichkeit, selber Strom zu erzeugen, auch wenn man in der Stadtwohnung wohnt. Viele, viele Themen, die im Tourismus- und Nachhaltigkeitszelt auf dem 12. Internationalen Donaufest vorgestellt und diskutiert werden. Es war eine tolle Stunde mit euch. Wir sind leider schon am Ende der Plattform gleich angelangt. Vielleicht Petra oder auch Martin, wo kann man denn nochmal die Details nachlesen und sich nochmal über das vollständige Programm bei euch informieren?
Also wir werden es auf jeden Fall bei uns auf der Website veröffentlichen unter ulm-agenda21.de. Vielleicht könnt ihr dann da auch einen Link draufsetzen, einfach von der FreeFM-Seite aus, wo man nochmal genau sieht, an welchem Tag ist denn wer vor Ort. Und wir freuen uns, wenn ihr vorbeikommt, 4. bis 7. Juli. Kommt vorbei, sprecht uns an, stellt uns eure Fragen und alles, was wir selber nicht beantworten können, da wissen wir vielleicht jemanden, der sich auskennt.
Dann danke ich auf jeden Fall, dass ihr da wart. Das 12. Internationale Donaufest wird vom 1. bis zum 10. Juli an der Donau selber stattfinden. Drei Themenzelte, davon ist Tourismus und Nachhaltigkeit eines. Aber natürlich gibt es auch viele internationale kulturelle Speisen und Getränke.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/plattform.